Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Nationalrat in der Schweiz hat sich mehrheitlich für den Bau neuer Atomkraftwerke ausgesprochen. Zuvor hatte auch bereits der Ständerat grünes Licht gegeben. Eine Entwicklung, die sich auch in anderen europäischen Ländern erkennen lässt. Wie es nun weitergeht und warum es überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Schweizer Kerntechnikexperten und Spezialisten für Nuklearsicherheit, Dr. Johannes Nöggerath. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Joppa. Freut mich.
Herr Nöggerath, zuerst zum aktuellen Anlass. Das Schweizer Parlament hat sich dafür ausgesprochen, das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufzuheben. Was genau wurde da beschlossen und was bedeutet diese Entscheidung konkret?
Es hat ja einige Hangeleien gegeben zwischen dem 15. Juni und dem 18. Juni. Man war sich da im Nationalrat und im Ständerat anfänglich gar nicht so einig. Es hat sich dann herausgestellt, dass man dieses Neubauverbot tatsächlich aufheben will. Und die Problematik dabei war, dass also eine sachfremde Diskussion aufgetreten ist im Nationalrat über Kostenfrage. Also man hat eine vorgängige Kostenstudie als Vorbedingung für ein Ja zur Aufhebung des Rahmenbewilligungs-Neubauverbotes verlangt. Und das war natürlich eine schwierige Situation momentan, aber Gott sei Dank hat sich das dann aufgeklärt und man hat mit einer knappen Mehrheit für die Aufhebung des Kernkraftwerksverbots votiert.
Und es geht ja zunächst jetzt nicht um ein konkretes neues Kernkraftwerk. Warum ist die Aufhebung des Verbots aus Ihrer Sicht so wichtig, wenn man in die Zukunft schaut?
Wir sind ein freies, demokratisches Land und wir entscheiden über unsere Zukunftsoptionen. Das tun wir bei vielen Dingen, ob das Tunnels, Brücken, Flughäfen, whatever ist. Und genauso ist das ja auch bei der Kernenergie. Also man sollte eine Technologieoffenheit haben und sollte nicht einfach etwas verbieten. Und leider ist dieses Verbot 2017 mit ins Gesetz aufgenommen worden. Wir hatten uns seit Jahren dafür eingesetzt, dass wir hier technologieoffen entscheiden wollen, welche Technik ist für die Schweiz als Energieproduktionstechnik am geeignetsten.
Also Technologieoffenheit in der Energiepolitik, wie sieht das dann ganz praktisch aus?
Ja, wir haben verschiedene Optionen. Sie wissen, in der Vergangenheit war es immer so, dass man 60% Wasser und 40% Kernenergie hatte. Und das ist jetzt aufgeweicht worden durch die neuen erneuerbaren Energien. Und es gibt eben eine Fraktion in der Schweiz, die sehr stark für die neuen Erneuerbaren votiert und eigentlich das gesamte System auf Sonne und Wind plus Wasserenergie ausbauen will. Dort gibt es berechtigte Einwände dagegen.
Gegner haben im Parlament ja auch auf die Kosten neuer Kernkraftwerke hingewiesen. Warum halten Sie diese Debatte eher für verkürzt?
Also erstens mal ging es ja in dieser Debatte um die Offenheit der Technologie. Was wollen wir in der Zukunft wieder an Energieproduktionsanlagen in der Schweiz aufnehmen? Es ging nicht um die Kostenfrage. Die Kostenfrage kann ja erst dann geklärt werden, wenn man ein Projekt vor Augen hat, also wenn wir wissen, was soll gemacht werden, was für eine Art von Kernkraftwerk soll da gebaut werden. Vorher sind Kostenfragen völlig unsinnig, um die zu diskutieren. Das ist das Gleiche wie eben bei irgendwelchen großen Infrastrukturprojekten. Wenn man einen Tunnel plant, dann muss man wissen, wo das Tunnel anfängt, wo das Tunnel aufhört, wo das durchgeht. Dann kann man Kosten schätzen. So vom Tisch aus heute eine Kostendiskussion zu beginnen, ist nicht zielführend.
Wenn man sich jetzt nicht nur die Baukosten betrachtet, sondern die gesamte Lebensdauer eines Energiesystems, wie schneiden moderne Kernkraftwerke im Vergleich etwa zu Wind- und Solarenergie ab?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn es wird ja immer argumentiert, die Sonne schickt keine Rechnung, der Wind schickt keine Rechnung, deshalb ist das konkurrenzlos günstig. Das ist natürlich eine äußerst verkürzte Ansicht, denn alles, was Erneuerbare praktisch brauchen an Infrastruktur, das ist ja eben nicht eingerechnet in die Anfangskosten. Man braucht also Speicher, das haben wir ja auch schon öfters gehört. Man braucht irgendwie einen komplett teuren Netzumbau, um solche Speicher zu integrieren. Wir sehen, dass momentan eigentlich nicht mal die Tag-zu-Nacht-Speicherung realisierbar ist, ohne große Volumen an Batterien. Die Saisonalspeicherung funktioniert heutzutage noch überhaupt nicht. Da gibt es keine Lösungen. Also auch Lösungen zum Beispiel wie Wasserstoffwirtschaft oder Druckluftkavernen, wie man es in Norddeutschland zum Teil auch anschaut. Das alles sind momentan noch Luftschlösser. Das ist nicht real und wir können es in den nächsten Jahrzehnten vermutlich nicht zur Produktions- und zur Verbrauchsreife bringen. Dagegen bei den Kernkraftwerken ist es genau das Umgekehrte. Die Kostenkurve verläuft am Anfang hoch. Wir haben hohe Investitionskosten, das ist richtig. Aber diese Kosten nehmen dann ab, wenn die Kernkraftwerke gebaut sind, wenn die Kredite zurückbezahlt sind. Das ist meistens in einer Periode von 15, 20 Jahren der Fall. Und dann sind diese Kernkraftwerke natürlich so gebaut, man redet heute von 80 bis 100 Jahren Betriebszeit haben. Das heißt also, man hat eine Amortisationszeit und Rentabilitätszeit über 80 Jahre. Und das ist natürlich sehr, sehr groß. Wir haben gesehen, dass wir also bei den Kernkraftwerken, die in den 80er, 90er Jahren in Betrieb gingen, dass die zu äußerst günstigen Kosten produzieren konnten. Also im Kernkraftwerk Leibstadt zum Beispiel wurde im Jahr 2025 mit 6,4 Rappen pro Kilowattstunde produziert. Also das sind die Vollkosten mit Endlagerung, Versicherungen, allem dabei. Also das ist konkurrenzlos günstig in der Hinsicht. Das Problem ist dabei, dass die Gegner der Kernenergie eigentlich immer das Teure der Kernenergie anprangern. Es gab einige Projekte jetzt in Europa, die sind ungünstig verlaufen. Nach 40 Jahren Kernenergie-Baupause hat man versucht, EPR-Reaktoren in Frankreich, in Finnland, England zu bauen, hat die auch gebaut, aber die Kosten sind massiv überschritten worden. Wir haben andere Beispiele, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort wurde das Kernkraftwerk Baqarah gebaut. Das ist also eine Station bestehend aus 4 Blöcken mit 1,4 Gigawatt Leistung, also größer als Leibstadt zum Beispiel. Innerhalb von 12 Jahren wurden diese 4 Blöcke gebaut und die kosteten insgesamt 25 Milliarden Dollar.
Sie verweisen ja dagegen auf Südkorea, China oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Was machen denn diese Länder beim Bau von Kernkraftwerken anders als Europa?
Die Länder wie Korea und China haben natürlich niemals einen Unterbruch im Kernenergiebau gehabt, so wie es in Europa und zum Teil auch in den USA der Fall war. Die haben ihre technologischen Kapazitäten aufrechterhalten, die haben weiterhin Leute ausgebildet, die haben ihre Produktionsstätten weitergeführt und konnten dadurch reibungslos eigentlich weiter Kernenergie entwickeln und konnten das eben auch günstiger entwickeln. Ich meine, man schaut nur in China, den EPR, der ja mit chinesischer Lizenz läuft, der ist um ein Vielfaches günstiger, als die europäischen EPRs geworden sind, also Hinkley Point und Flamanville als Beispiele. Das kommt daher, dass diese Länder klare Kernenergieprogramme haben, dass sie politisch sich auf die Kernenergie eingestellt haben und dadurch günstiger und schneller produzieren können.
Deutschland hat sich dagegen vollständig aus der Kernenergie verabschiedet und setzt nahezu ausschließlich auf erneuerbare Energien. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Risiken einer solchen Strategie?
Die großen Risiken sind in Deutschland, wenn ich das aus der Schweizer Sicht sehe, sind einfach dieses Monolithische. Wenn man jetzt heute schon 60% Erneuerbare hat und das möchte man auf 100% aufweiten, dann hat man ein ausschließlich erneuerbares System mit riesigen Volatilitäten drin, das heißt also riesige Spitzen und Täler in den Produktionskurven, die man ausgleichen muss durch Reservekraftwerke, durch riesige Batterieparks, durch möglicherweise Wasserstofftechnologie, die noch nicht vorhanden ist. Und wir sehen ja, dass in allen Ländern, die hohe Anteile an Erneuerbaren haben, wie Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Spanien, die haben alle ausnahmslos hohe Stromkosten. In den letzten Jahren hat sich das wirklich etabliert und man kann das sehen. Das sind große Risiken und natürlich die Versorgungssicherheit ist ein eklatantes Risiko, dass man bei Dunkelflauten im Winter, wenn es 14 Tage kaum Wind und dunkel ist, dass man dann, wenn man auf die Erneuerbaren angewiesen ist, tatsächlich, dass es dann zu Stromengpässen mit der dramatischen Konsequenz eines Blackouts kommen kann. Im Sommer ist das natürlich das Gleiche, wenn man so viel erneuerbare Energie, zum Beispiel Photovoltaik hat, dass man das im Netz nicht mehr unterbringen kann, dann hat man auch Probleme, um im Sommer diesen Strom praktisch verbrauchen zu können. Und das gibt die gleichen Probleme wie im Winter, nämlich es können Blackouts daraus entstehen.
Blicken wir abschließend noch einmal in die Zukunft. Wenn wir einerseits sehen, dass die Regierungen Europas CO2-neutral werden wollen, bezahlbar soll der Strom aber auch bleiben und industriell wettbewerbsfähig möchte man ja auch sein. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf. Welche Rolle kann denn, muss denn Kernenergie dann künftig spielen und wäre es auch alternativ möglich?
Also meine These ist immer, es braucht einen gesunden Energiemix aus verschiedenen Players. Man wird in der nächsten Zeit nicht ganz um Gaskraftwerke herumkommen. Deutschland praktiziert das ja jetzt momentan auch, macht einen neuen Anlauf dazu. Die Kernenergie kann meiner Ansicht nach entweder mit kleinen, mit Small Modular Reaktoren oder mit größeren Kernkraftwerken in 10, 15, 20 Jahren wieder bereitstehen. Das wäre auch ein größeres Programm. Aber im Endeffekt, es braucht den Energiemix aus verschiedenen Säulen, auf denen ein Energiesystem steht.
Sagt der Kerntechnik-Experte und Spezialist für Nuklearsicherheit Dr. Johannes Nöggerath. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Jopper.